Und genauso ist es also mit Achan und allen seinen Mitwissern gegangen, bei der Interpretation.
Bei Rahab wurde im Gegensatz dann die ganze Familie gerettet. Auch schön, oder? Vielleicht, sie hatten es vielleicht noch mehr gewusst, oder Rahab hat das bezeugt.
Vielleicht noch, Martin, meine diejenigen, die zur Rahab in das Haus gingen, das sind ähnlich wie diejenigen in der Apostelgeschichte. Du wirst errettet, du und dein Haus. Aber die mussten eben umkehren. Die mussten Sündenerkenntnis haben und bekennen. Und dann sind sie in das Haus der Rahab gegangen. Das war ja wild, in dieses Haus zu gehen, wenn da draußen eine Armee ist. Und der Glaube hat sie dahin geführt. Und das ist sicher noch der Unterschied. Vielleicht noch zu 7, Vers 6. Josua zerriss seine Kleider, fiel vor der Lade auf sein Angesicht. Das ist alles geistliches Theater, was er aufgeführt hat jetzt. War ein geistliches Theater. Und Josua hatte da noch keine Einsicht, dass er schuld war an der ganzen Tragödie. Dass er ganz schuld war. Es geht ihm hier ähnlich wie dem Esau. Und das sehen wir im Hebräerbrief. Ja, der Esau, der hat auch gejammert. Der hat auch gejammert. Aber er hatte keine Einsicht. Aber Josua bekam die Einsicht noch. Aber das war sehr bitter für ihn. Denn das Oberste eines Heerführers ist immer, um was geht es Putin? Dass er gut dasteht. Und dazu ist er zu allem fähig. Und so ist es auch bei Josua. Das hat ihn sehr, der hat sich blamiert hier, bei dieser ganzen Angelegenheit. Und Gott hat mit dem Josua geredet. Ein ganz ernstes Wort. Sehen wir in den Versen, in den nächsten 5 Versen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Vers 7 blicken, da kommt so ein Gedanke rein. Also ich lese es nochmal vor. Ach Herr, ihr Jehova, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, uns zugrunde zu richten? Wo hätten wir es uns doch gefallen lassen und wären jenseits des Jordan geblieben? Weil da kommt ein dermaßen Unglauben. Das ist unglaublich. Vorher noch ganz mutig und ja, gehorsam, und plötzlich, wenn da sowas passiert wird, dann merkt er schon, wie er sich blamiert hat, um das mal aufzugreifen. Und dann kommt er ins andere Extrem. Wir sehen das ja bei dem Volk, das auch in der Wüstenwanderung plötzlich wieder nach Ägypten zurück will. Die Sklaverei war noch viel besser als diese Wanderung in der Wüste. Und so sind da Extreme zu sehen, die sind unglaublich. Die Bibel berichtet uns das getreu, damit wir sehen, wie wir auch sind.
Ich habe da noch eine Frage, und zwar, ich frage mich ja immer, gibt es für mich persönlich, für mich ganz persönlich eine Anwendung, für mich persönlich, könnte ich sagen, wenn irgendetwas in meinem Leben nicht funktioniert, nicht klappt, obwohl ich gebetet habe, dass etwas nicht funktioniert, soll ich da auch fragen, ist da irgendwas schiefgelaufen von meiner Seite? Haben wir da einen Fehler gemacht oder weiter? Ist das vielleicht eine Anwendung?
Wir denken ja, dass das Buch Josua uns große Hilfe zeigt, rein praktische Hilfe, wie man das, was uns Gott verheißen hat, die geistlichen Segnungen, wie man die erwirbt. Und diese geistlichen Segnungen, die sind da, aber sie flattern uns nicht ins Gedächtnis, ins Herz oder in die praktische Wirklichkeit, sondern man muss Jericho erobern, Ai, und dann kommen eine ganze Reihe Städte. Man muss diese Segnungen erobern. Warum erobern? Weil wir ja im Epheserbrief gelesen, also gelesen kennen wir kennen wir ja besser Josua, dass wir die Waffenrüstung anziehen müssen, weil da feindliche Mächte da sind, die uns die Segnungen rauben wollen. Und wenn wir denken, jetzt praktisch, oder Detlef, ja, ich fühle mich gar nicht so gesegnet und so, das ist eben völlig falsch. Es geht nicht um das Gesegnetsein mit weiß ich nicht was, sondern die Segnungen, die da sind, die muss ich erwerben. Sie sind da. Aber Wolfgang hat es auch schon gesagt, man kann da nicht faul rumsitzen wie ein Lottogewinner. Der verliert ja alles wieder. Das denke ich auch, das ist in der Regel so. Sondern die Segnungen, das sind geistliche Segnungen, die sollen wir im Glaubenskampf einnehmen.
Ich denke jetzt gerade mal an Krankheiten. Wir haben also uns einige ganz schwer Kranke. Wir beten schon lange Zeit dafür. Und natürlich kommt bei mir persönlich die Frage auf, haben wir irgendwelche Schuld, haben wir uns falsch verhalten, dass diese Person nicht gesund wird? Umgekehrt fragen wir natürlich auch leise, das sage ich also nicht. Ja. Hat diese Person irgendwelche Schuld? Und da fängt man an, der Vergangenheit zu bohren. Und das ist etwas, was, ja, was ich mich frage.
Vielleicht am einfachsten, Detlef, weder noch, kann es ganz sicher sein, weder noch. Also wenn wir, ich habe solche Fälle auch in der Familie, oder in der eigenen größeren Verwandtschaft, da gibt es alles. Aber Leiden sind nicht da, und da sagt auch der Herr Jesus in Johannes 9, glaube ich, als die fragen, hat jetzt der gesündigt oder die Eltern gesündigt, sagt er, nee. Auf dass Gott verherrlicht wird. In den Leiden, irdischen Leiden, denken wir jetzt mal an die Schwester Hioba. Einige wissen vielleicht, warum sie sich so nennt. Sie heißt ja anders. Warum nennt die Frau sich Hioba? Lest mal den Hiob und dann wisst ihr es. Lest den Hiob, dann wisst ihr es. Und warum hört sie nichts und kann nicht reden? Ja, weil ihre Mutter was genommen hat? 3 Tabletten. Kontergan. Jetzt ist alles klar, oder? Was will Gott mit ihr? Dass sie Gott verherrlicht. Dass sie loskommt vom Leidensdenken. Oder, oh, meine Mutter, die hat diese blöde Kontergan gegessen. Das waren ja Schmerztabletten. Die Mutter hatte Schmerzen, nimmt Schmerztabletten. Wolfgang, korrigier mich.
Ich meine, Sie wissen, Thalidomid, also Kontergan, war Schlaftablette.
Ah, danke. Schlaftabletten, okay. Einfach Tabletten. Immer heikel, vor allem wenn man schwanger ist, oder? Und darum denke ich, Leiden sind dazu da, dass derjenige, der leidet und die, die da um ihn beten, Gott verherrlichen darin. Und nicht die Leiden sehen. Für die habt ihr keine Erklärung. Gibt's auch keine.
Darum ist es auch gut, wenn man Hiob dann wirklich durchliest und nicht einfach nur den Leidenden Hiob anschaut, sondern das, was er dann erfahren hat. Das, was er lernen musste, das ist dann das wirklich Wunderbare. Und das ist etwas, was Hiob zu Lebenszeiten verlebt hat. Aber nicht körperlich oder irgendwie, gut, war eine andere Dispensation. Aber wir haben diese geistigen Segnungen ja auch schon jetzt, die wir genießen können. Und das hat natürlich viel mit unserem Denken, mit unserem Glauben, unserem Verständnis zu tun und so weiter.
Nur nebenbei bemerkt zu Hiob, erst beim 10. Mal oder ab dem 10. Mal durchlesen, hab ich Gefallen daran gefunden, es zu lesen. Vorher war es eine Qual für mich. Aber irgendwie heute schätze ich, dieses Buch zu lesen. Es ist so tief, ja. Aber wir sind ja bei Joshua. Und ich denke mal, eben vorhin sagte ich ja schon, Ananias und Sapphira, Achan, ist so geht in die gleiche Kategorie. Und wir können nur sagen, zum Glück hat Jehova nicht so weitergemacht, sonst wäre das Volk Israel ganz schnell ausgerottet gewesen. Aber in der Phase mussten sie das so lernen.
Ich möchte noch kurz, ich habe heute im Psalm 88 gelesen, im Vers 15 unter anderem. Ja gut, der Psalm ist eigentlich, er spricht auch vom Herrn Jesus, aber geschrieben hat ihn Heman, der Esrachiter. Und da steht zum Beispiel in Vers 15, Elend bin ich und verscheidend von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt und per Fußnote könnte man dann auch lesen, bin erstarrt. Ich denke, der Vers, der trifft eigentlich dann die Situation von Jehova auch ganz gut. Und man sieht auch, es gab auch vor Hiob oder nach Hiob auch Menschen, die Schweres erlebt haben.
In Vers 7 im zweiten Teil steht ja noch, oh, hätten wir es uns doch gefallen lassen und wären jenseits des Jordan geblieben. Oder eigentlich das von Josua gesagt, oder? Es ähnelt so wie in 4. Mose 14 bei den Kundschaftern, oder? War genau gleich, oder? Wären wir doch in Ägypten, gehen wir zurück nach Ägypten, oder? In der Wüste, oder? Sie hatten außer Josua und Kaleb, oder? Interessanterweise, oder? Aber eben, jetzt ist Josua auf dem gleichen Niveau gekommen, oder ähnlicher auch wie Elia. Elia auch ein Riesensieg, oder? Eigentlich zuerst und nachher geht er in der Wüste und wollte sterben und sagte, ich alleine bin übrig geblieben, ich alleine. Aber dann muss auch der Herr wieder zu ihm reden. Es sind noch 7000 andere, oder? Und geh retour. Ja, eben, und das kann auch uns passieren, sehr wahrscheinlich. Gibt es sicher auch schon Situationen gegeben, eben, wo wir nicht. Gut, er weiß ja noch nicht, warum das passiert ist, oder? Wegen dem Achan. Josua, bis jetzt, oder? Weiß er es nicht. Eben, wir wissen ja auch nicht manchmal, was da läuft, oder? Das muss man auch sehen, ja.
Übrigens analog zum Buch Hiob. Auch Hiob wusste nicht, was da in einer unsichtbaren, für ihn unsichtbaren Welt geschah. Was ihm das zutraf. Das wissen wir als Leser vom Buch Hiob. Ganz am Anfang werden wir schon aufgeklärt. Aber der Hiob selbst, der hat dieses Vorwissen nicht.
Ganz kurz noch zu diesem Vers 7 noch, an der Stelle aus 2. Mose 5. Auch dem Mose ist es so ähnlich gegangen. Als er dann zu dem Pharao gesandt wurde und der dann eben sich an dem Volk Israel gerecht hat. Kapitel 5, 2. Mose 5, Vers 22. Da wandte sich Mose zu Jehova und sprach, Herr, warum hast du so übel an diesem Volke getan? Warum doch hast du mich gesandt? Also es ist irgendwo das Gleiche. Die ganz Großen werden durch den ersten Rückschlag richtig verzagt.
Und vielleicht die praktische Hilfe, also eine der praktischen Hilfen, die wir hier aus diesen Versen sehen. Wir haben das schon gehört von Hiob. Und wir haben auch von Andi gehört, ja, der Hiob sah noch nicht so voraus wie wir. Kein alttestamentlicher Gläubiger, selbst ein Abraham nicht, hat das, was wir heute haben. Zum Beispiel Abraham war weder versiegelt noch gesalbt mit dem Heiligen Geist. Wir schon. Das heißt, wir sind jetzt gesegnet mit dem ganzen Wort Gottes und wir können etwas beurteilen in die Zukunft. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Josua 7 anschauen, ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Das wissen wir warum, weil es steht. Diesen Satz kannte Abraham nicht. Oder? Und so sehen wir haben so viele Hilfen, so praktische Hilfen in Josua 7, auch für unsere Umstände, auch wenn wir mit jemandem reden, der in Trübsal ist, in Leiden ist und so, dann können wir ihm sagen, schau voraus und schau, wie Josua geendet hat. Ähnlich wie Hiob, Kapitel 42, hat Josua in Kapitel 24 wunderbar geendet. Aber durch diese Nöte durch diese Selbsterkenntnis muss er durchkommen.
Ich habe noch so einen ähnlichen Vers, den ich auch neulich auf Facebook gepostet habe. 2. Korinther 4, Vers 16. 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht, denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig.
Vielleicht, wenn ich nochmals zurückgehen darf zu dem, was uns Detlef gefragt hat. Es ist auch ganz verhängnisvoll, wenn wir denken, so jetzt gehen wir in ein Reha-Zentrum und dann beten wir für diejenigen Querschnittgelähmten und die werden nachher aufstehen. Keiner wird. Und im privaten Umfeld, kennen wir es jetzt auch, Ronald. Wir können beten, dass der Rollstuhl sich verselbstständigt. Ich bete sowas nicht, weil ich weiß, es wird nicht passieren. Also wir müssen auch nicht beten, was nicht drin liegt. Weil wenn ein Bein gebrochen ist, könnt ihr beten, dass das Bein wieder gut ist und morgen läuft er. Könnt ihr machen, ich nicht. Aber wir können etwas ganz anderes beten. Dass derjenige, der darin leidet, diese Leiden mit sieht, dass der Herr ihn trägt, durchträgt. Oder? Wie viele heute, wenn man so sieht, in der Christenheit, das sind Mitläufer. Das sind Mitläufer. Die laufen mit, sieht sehr gut aus. Aber das will der Herr gar nicht. Er will uns tragen zu sich.
Ja noch interessant, dass ja Josua hatte ja und das Volk hatte ja die Verheißung, das Land einzunehmen. Und wenn wir jetzt gehört haben wegen dem Beten, dass jemand gesund wird und das ja eben nicht unsere Verheißung ist, die irdischen Segnungen, sondern die himmlischen. Hier hatte Josua ja eigentlich schon die Aufgabe, das Land einzunehmen und jetzt scheitert er eigentlich an diesem kleinen Ei. Das ist schon noch speziell, wenn man so vergleicht miteinander, diese beiden Dinge. Also auf der einen Seite kann man verstehen, dass der Josua einfach da jetzt nicht versteht, was da geschehen ist. Also er hatte doch diesen Auftrag, dieses Land einzunehmen. Und er handelt ja auch danach. Aber wir stellen uns ja die Frage, auf welche Art und Weise soll er das einnehmen? Das ist ja hier vielleicht die Sache, die Josua noch lernen muss, dass er nicht auf seine Art das Land einnimmt, sondern auf die Art und Weise, wie Gott das will. Und es gibt ja dann noch im Verlauf eine andere Stadt. Da kommen ja Boten von diesen Städten zu ihm und er lässt sich übertölpeln. Also wir lernen hier eine bestimmte Sache Und dann spart er wieder eine andere Sache mit dieser Landeinnahme. Das sind wahrscheinlich so für uns auch Vorbilder, mit unserer Situation umzugehen.
Vielleicht nochmals zurück. Beim Krieg, das A und O ist zuerst mal der Masterplan. Was hatte Josua für einen Plan? Keinen. Gar keinen Plan. Und so geht es nicht im Krieg. Das sieht man in Kapitel 7, Vers 2. Da steht, und Josua sandte Männer von Jericho nach Ai. Das ist kein Plan. Ein Plan für einen Heerobersten eines dieses Heeres heißt beten. Man liest gar nicht. Hat Gott ihm gesagt, Ai einzunehmen? Hat das jemand gefunden? Fängt schon so an. Und das, Gott will uns da helfen, gerade durch diesen wunderbaren, hervorragenden Führer Josua. Wenn der den Weg verlässt, nämlich das Gebet, den Auftrag Gottes zu verwirklichen, dann muss er das lernen. Der hat es gelernt.
Eben, es heißt ja im Epheser 6 bei der Waffenrüstung am Schluss, zu aller Zeit betend.
Ich wollte auch vielleicht noch diesen Moment einwerfen. Ich finde gut, was Andi jetzt gesagt hat. Und ich denke, in der Christenheit, unter sehr vielen Christen in den Gemeinden, das ist ja die Stelle in Jakobus, ja, für den Kranken zu beten und zu salben. Ah, das ist, der Brief ist an die Juden geschrieben, für eine ganz spezielle Situation, ganz spezielle Gänsefüßchenkrankheit. Und manch eine Gemeinde vielleicht, oder die Ältesten oder die Leitung, da irgendwie fühlt sich gezwungen, jetzt zu handeln, weil zum Beispiel meldet ja, Gemeindeglied, ich bin krank, ich rufe die Ältesten, jetzt betet mal. Und die Erwartungen sind dann natürlich hoch. Und was passiert? Ja, nichts. Der Kranke wird nicht geheilt. Zur Enttäuschung pur. Und gerade das ist ja nicht gemeint. Und denke nur an charismatische Gemeinden und viele Freikirchen, Heilungsgottesdienste und, und. Da wird die Hoffnung geschürt. Gott kann heilen, Gott kann Wunder tun. Und dass dann Gott manche Christen, wenn sie Füßen bitter enttäuschen muss, ist sehr heilsam. Was sonst würde passieren? Leute würden die Bude einrennen, den Freikirchen. Warum? Ja, um geheilt zu werden. Das ist doch nicht der Grund, warum man zu Gott kommt.
Und das noch Schlimmere ist dann, weil es ja nicht geheilt werden, wird den Leuten gesagt, sie hätten nicht genug geglaubt. Das ist dann, also das ist dann zerstörerisch sogar. Und fest, man bleibt von solchen Dingen sehr weit weg, kriegt nichts.
Man kann solchen Geschwistern sehr gut helfen, wenn sie kommen mit Jakobus 5, Vers 14, 13, 14, etwas zuhören und dann sagen, könntest du mir, sagen wir mal, einen Bibelvers lesen? Ja klar. Dann sag, lies doch, ja, wir sind jetzt gerade in Jakobus 5, lies doch mir den Vers 16. Ich lese das jetzt für euch. Jakobus 5, 16. Aber ihr müsst das dem Partner fragen. Er soll das lesen, langsam und genüsslich. Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Und dann kommt ja die Aufklärung mit dem Propheten Elias. Oder? Es geht gar nicht, damit jemand gesund wird, sondern geheilt. Man denkt immer, weil wir biologisch sind, oder, denken wir, oh, geheilt, das meint natürlich die Krankheit. Nee, ganz sicher nicht. Sicher nicht in Jakobus 5. Sondern da geht es mit das unendliches mehr wie die biologische Heilung, sondern die Heilung der Seele.
Zurück zu Josua 7. Wir lesen ja von 7 bis 9 die verzagte Klage von dem Josua. Und dann bekommt er die Antwort im Vers 10. Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Das finde ich gut. Und erklärt, Israel hat gesündigt. Und auch haben sie meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Auch haben sie von dem Verbannten genommen und auch gestohlen und es war auch verheimlicht und es war unter ihre Geräte gelegt. Also da wird eine ganze Menge Dinge, die man vielleicht mit unverbinden könnte, mit auch verknüpft, was ich sehr interessant finde. Also irgendwie wird dann so, ja, wie soll ich sagen, wird es mit jedem auch immer größer. Ja. Das ist die Übertretung. Und dann damit Josua klar wird, eben so geht's nicht.
Das mit dem Warum bist du denn auf oder liegst du denn auf deinem Angesicht? Könnte das auch einen Hinweis sein, dass der Josua eigentlich hier etwas Theater spielt, dass es gar nicht so ernst gemeint ist, dass er da auf sein Angesicht fällt und vor Gott so ist, dass ihn da Gott in seiner Haltung zurechtweist. Wäre das noch so eine Möglichkeit, dass da so eine rhetorische Frage kommt?
Also ich darf nur es aus weltlicher Sicht beantworten. Wenn mein oberster Heerführer so einen Zirkus abzieht, dann hätte ich keinen Respekt mehr vor ihm. Das darf er nicht machen. Ein Führer darf sowas nicht, dieses Theater nicht machen. Selbst wenn er sich so fühlt, darf er das so nicht machen. Ich bin zum Beispiel ein CEO, ein riesiges Problem hat, dann kann er nicht so jammern vor seinen Mitarbeitern, das geht nicht. Oder ein Chef, sage ich mal, oder ein Heerführer. Das sagt ein jedes normale Managementverständnis und gerade auch ein Josua darf es nicht.
Denkst du da jetzt an David, der auch so lange geweint hat um seinen Sohn, als er gestorben war und sein Herr Oberst kam und sagte, jetzt musst du aufhören, sonst ist alles verloren. Weißt du die Stelle?
Das wäre ein biblisches Beispiel, Absalom, mein Sohn, dass er, ja, das könnte sein, aber ich denke es auch ganz generell, in der säkularen Bereich ist es ja nicht anders. Ich meine, jede Führungsperson, die hat sicher Schwächen und so, aber sie werden sie bestimmt nicht in der Form zeigen, wie der Josua jetzt getan hat. Deshalb quasi jammert er wieder über den Jordan zurück, so ungefähr. Das geht nicht.
Bei David sehen wir dieses Momentum ja mehrere Mal. Also auch als das der Knabe bei Bathseba am Sterben war, da hat er sich so verhalten. Da kann man verschieden anschauen. Und hier, man kann ganz klar erkennen, in Kapitel 7, Vers 10, da hat Jehova den Josua angepfiffen. Steh auf. Man muss das nur richtig betonen. Steh auf. So nicht, oder? Und dann hat er ihn aufgeklärt. Was war das Drama? Josua hat es zugelassen, dass nur ein kleiner Teil des Volkes Richtung Ai ging. Das kam von Josua. Nur ein kleiner Teil hat das so gemanagt. Und er hat damit den Epheserbrief, konnte er noch nicht wissen, die Einheit des Geistes verlassen. Oder wenn man, ja, die machen das. Oder wenn man dann sagt, ja, der Hans Dehling, der ist jetzt unser Prediger, der kennt die Bibel, der kennt so viele Bibelstellen wie sehr wahrscheinlich keiner von uns, der macht's jetzt. Kleines Obolus, Krieg natürlich. Oder? Und das wäre die Einheit des Geistes. Ja, tangieren, kaputt machen fast. Und darum haben wir eine ganze Aufzählung, Vers 11 und 12, was da alles schiefgelaufen ist. Gott verheimlicht nichts. Und darum haben wir dieses kostbare Kapitel. Es zeigt, wie und warum das so dramatisch schief ging.
Eben der Herr deckt auf jetzt, oder die Sünde, oder zeigt auf. Und das ist wie ähnlich wie bei Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hier geht es auch noch übrigens im Hebräer 4 um in die Ruhe einzugehen bei Josua, oder sie sind ja noch nicht zur Ruhe gelangt, aber eben das Wort Gottes. Und wir haben das Wort Gottes vollständig, oder? Und eben, wir werden geschärft, eben was Sünde und alles ist, wenn wir das Wort Gottes immer wieder lesen. Wir haben nicht mehr, oder? Und für uns ist eigentlich das jetzt eben das Wort Gottes eigentlich, haben wir vollständig. Und hier ist es Jehova, Gott, der diese aufdeckt, redet jetzt direkt zu Ihnen.
Nochmal was zu dem, was Wolfgang sagte. Also zunächst mal wissen wir ja nicht, wo er sich hingeworfen hat. Vor der Lade. Die Lade war ja nicht überall zu sehen, die war vielleicht am Zelt. Also muss sich jeder gesehen haben. Aber auf der anderen Seite, ich war ja nun beim Militär, ich habe ja nur genug erlebt, ich war ja Berufssoldat. Wenn sich jemand vor Gott niederwirft, egal wie, ja, dann gebührt es sicherlich höchsten Respekt, ja, sich vor Gott niederwerfen. Wenn er sich rumjammert, wie beispielsweise der Elia, der in der Wüste sich hingeschmissen hat, oh, ich habe jetzt hier versagt oder was, das ist ein anderes. Aber wenn sich jemand vor Gott niederwirft und fragt, ich glaube, dass das höchste Anerkennung haben sollte von uns, das ist was, zumindest meine Meinung.
Das eine ist sicher klar, das von Gott niederwerfen ist die eine Sache. Aber man muss die drei Verse vorher beachten. Und dann bekommt das Niederwerfen Josuas vor Jehova einen ganz anderen und nur negativen Stellenwert. Du musst die Verse lesen, Vers 6 und 7. Und wenn man das gelesen hat, dann sieht man, oh, das ist eine äußere Sache und er hat Gott Vorwürfe gemacht. Und das macht man nicht. Er hat Gott Vorwürfe gemacht. Und das kann auch bei einem Leidenden sein. Oder Geschwister, die für jemanden Kranken beten. Ja, warum wird jetzt der nicht gesund? Warum muss der leiden? Das ist so verhängnisvoll. Das kommt bei jedem von uns mal. Und das darf nicht sein. Also was Vers 6 und 7 ist bei Josua, das darf nicht vorkommen. Und dann nochmals eine Verbindung zu Jakobus 5, Vers 14 bis 17. Das sehen wir nämlich genau hier. Hat Jehova dem Josua gesagt, der und der war's? Nein. Er hat gesagt, das ganze Volk, das Volk, das Volk, glaub viermal, das Volk, das Volk. Und so sehen wir das auch. Wenn das Problem da ist in Jakobus 5, Vers 14, 15, 16, 17. Sie müssen sehen, einer leidet, alle müssen beten, damit sie alle geheilt werden. Gott sieht die Einheit. Gott will, dass wir die Einheit des Leibes Christi sehen. Oder? Natürlich, wenn wir vor Augen sehen, das, was wir tatsächlich sehen mit den irdischen Augen, das ist ja nur Spaltung. Aber wenn wir es mit den Augen Gottes sehen wollen, 1. Korinther 12, Vers 13, da gibt es ein Leib. Wir müssen es mit den Augen Gottes sehen und dann haben wir schon viel gewonnen geistlich.
Auch ein Beispiel aus 1. Korinther 5, da geht es ja auch im Korintherbrief, ist ja auch schlechter Zustand und dort hat es ja einen Mann, der Inzest oder was betrieben hatte und sie mussten ihn den Satan überliefern und sie waren alle aufgeblasen, die Korinther, irgendwie aufgeblasen und Vers 6 heißt es, euer Rühmen ist nicht gut, wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert. Feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa ist Christus. Passa Christus ist geschlachtet. Ja, eben diese Sauerteig redet ja von Sünde, falscher Lehre oder eben böse Lehre, das hatten sie raustun müssen. Sie hatten ja den eben richten müssen und den Mann, der solches getan hat, hinaus tun müssen. Sonst durchsäuert, wird die ganze Masse durchsäuert. Oder? Das ist eben die ganze, alle Korinther. Oder? Und das. Dann eben im Vers 8 dann noch darum, lass uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit.
Ja, danke für diese schönen Verse, die dazu wirklich sehr gut passen. Und über den Vers 11 von Josua 7 liest, ja, Hans-Peter hat es ja schon gesagt, gezeigt, Israel hat gesündigt. Sie haben mein Gut übertreten. Sie haben vor Verbanden genommen, auch gestohlen, verheimlicht, hätte die Rede gelegt. Von Achan ist keine Rede, von Israel. Und erst wenn sie konsequent Sünde ahnen, dann ist es wieder individuell auf den bezogen, eben, der eben diese Sünde begangen hat. Vorher wird die ganze Gemeinschaft in die Kleinschaft gezogen. Und wenn wir, ich denke mal zum Beispiel, das 5. Mose 13 nehmen, wo ein Prophet auftritt, der Wahres vorhersagt, aber damit gleichzeitig von Gott wegverführt, also zum Abfall von Gott. Und selbst wenn es ein Bruder wäre, einen Freund, man muss ihn richten. Sonst macht man sich eins mit ihm, das ganze Volk macht sich eins mit ihm und dann würden alle gerichtet werden. Auch ein gutes Beispiel, denke ich.
Es ist ja auch so hier, dass Sünde niemals nur eine Sache der einzelnen Person ist. Wenn Sünde nicht verurteilt wird, verunreinigt es die ganze Sache. Und wenn wir jetzt in 1. Korinther 5, Vers 13 lesen, die aber draußen sind, richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und das ist ja auch hier mit Josua so gewesen, ne? Dass er, Josua, die Sache, die ist da richtig deutlich geworden und die Gesinnung von Josua. Und dadurch ist praktisch nun das Ganze hier so geworden, dass Gott handeln musste. Und Gott das offenbar machen musste.
Interessant ist ja auch mit diesem Los, das ja zuerst auf die auf Achans Sippe fällt und dann immer näher zu ihm kommt. Mit dem gibt ja Gott auch dem Achan Gelegenheit, sich früh zu stellen. Also er kommt ja immer wie mehr in Bedrängnis, jetzt doch endlich mit der Wahrheit herausdrücken. Er hätte ja schon längst kommen können. Mit dem ersten Los wusste er auch an, was eigentlich Sache ist. Und dass das Los ihn letztendlich dann mal treffen wird, da verstehe ich jetzt diesen Mann nicht, warum er da nicht mal sagt, ja, wir kürzen die Sache ab, ich war's. Also das begreife ich da noch nicht, aber das war auch eine Sache.
Frag mal einen Richter, dass selbstüberführte Verbrecher teilweise noch nicht gestehen, was sie begangen haben. Oder erst, wenn sie wirklich in der letzten Ecke stehen. Es ist menschlich. Es ist absolut menschlich, dass man erst bereut, wenn man nicht mehr anders kann, aber man bereut eigentlich, dass man erwischt wurde. Man bereut nicht, dass man die Tat begangen hat. Und das ist aber auch nicht anders.
Es hat immer so, die Feigenblätter, die müssen weg. Das ist dasselbe Prinzip hier wie bei Adam und Eva, beim Sündenfall. Und wer von uns hat das noch nie erlebt an sich selbst? Das eigene Feigenblatt muss weg. Und es muss bekannt werden. Und wenn man denkt, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 bis 9, zack, zack, so geht's nicht. Bekennen, das ist wie in Jakobus 5, Vers 16, bekennet einander die Sünde. Und dann sehen wir schon, wie problematisch das ist, einander die Sünde bekennen. Und das waren dann nicht Nobodies von der Gemeinde, das waren alles Älteste. Und die haben gegeneinander gesündigt und sie mussten bekennen. Und wenn ich jetzt nicht irgendeinem anderen Menschen, zum Beispiel einem Wolfgang gegenüber, gesündigt hätte und das bekenne, das geht nicht so einfach. Aber wenn ich das dem Herrn Jesus bekennen muss, ja, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 bis 9, wer das einfach so locker vom Hocker macht, weiß ich nicht.
Wir haben ja auch noch so ein Beispiel in 1. Samuel, wo 1. Samuel Kapitel 14 und Saul sprach, werfe das Los zwischen mir und meinem Sohn Jonathan. Und Jonathan wurde getroffen. Da sprach Saul zu Jonathan, tu mir kund, was du getan hast. Und Jonathan tat es ihm kund und sprach, mit dem Ende des Stabes, der in meiner Hand war, habe ich ein wenig Honig nur gekostet. Siehe, ich muss sterben. Denkst du, ja, sogar bei Saul war das so. Saul hat in dem Sinne nicht so mit Gott gewandelt. Aber auch da hat praktisch wie Gott ja, eingegriffen und das dann auch offenbart, was Sache war.
Auch noch interessant, das ist mir in den Sinn gekommen, wir haben gehört, auch wegen dieser Einheit des Geistes, die da, sagt man denn, verletzt wurde oder beschädigt wurde, in einem gewissen Sinn. Also ganz Israel hat gesündigt. Und ist mir in den Sinn gekommen, letzthin hatte ich wieder irgendwo etwas gelesen und dazu geschrieben, wegen einer Zulassung in einem gewissen Gruppierungen, die da diese Einheit des Geistes bewahren wollen, indem sie eine Zulassung machen und niemanden hineinlassen, ohne dass der nicht ganz genau und so auf alles untersucht wurde und geprüft wurde. Ist ja vielleicht noch irgendwie verständlich, dass man nicht jeden da irgendwie bei sich in der Stube haben will, zu einer Anbetung oder so. Aber ich denke, hier sehen wir genau, woher kommt das Problem. Das Problem kommt aus dem Inneren. Es kommt nicht von außen hinein, sondern es ist in der Mitte oder respektive es entsteht aus der Mitte hinaus. Und es musste auch in der Mitte gesucht werden. Mit diesem Los haben wir jetzt auch gehört, dass das nicht so eine einfache Sache ist. Und gerade bei diesem Artikel dort
dachte ich mir auch, ja, diese vielen falschen Lehren, die da kolportiert werden innerhalb und verteidigt werden. Aber gegen außen kann man dann Riesengeschichten machen, wer da nicht oder wer da hinein darf. Ist dann so als Anwendung, oder? Finde ich das noch interessant, um das zu sehen, dass diese Sünde im Innern geschehen, schon geschehen ist und aufgedeckt werden musste und rigoros ja, hinausgetan werden muss.
Heute habe ich Kapitel 20 von der Apostelgeschichte gelesen. Und da ist ja auch was Ähnliches zu finden, wo der Apostel Paulus mit den Ältesten von Ephesus, wo er als Abschiedspredigt oder Ansprache ihnen sagt, Kapitel 20, Vers 30, oder vielleicht auch 29. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Das ist die eine Sache. Vers 30. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrt Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also die Gefahren bestehen von außen und von innen.
Bei Apostelgeschichte 20 geht es genau um das, was Olivier vorher gesagt hat, von dem, was er irgendwo gelesen hat. Ich könnte mir vorstellen, was er gelesen hat. Und das ist immer dasselbe System. Ich war in einer Parteiung, also in der perfektesten Parteiung, die es gab. Und da gab es nur ein Ding, da haben wir etwa 6 Monate mit den Kandidaten herumgetrödelt, Brüderversammlung, typische Brüderversammlung. Er musste nur eines bekennen. Nur eines. Nicht, dass er Christ ist, das ist sekundär. Völlig sekundär. Bei Brüderversammlungen ist das heute völlig sekundär. Sondern anerkennst du uns als die Versammlung? Ja, nein. Anerkennst du uns? Ja, nein. Und das ist das, was wir hier in Josua 7 auf der anderen Seite sehen, da gibt es einer, der schert sich weder um den Bund Gottes, der schert sich weder um das, was Gott gesagt hat. Alles, was in Jericho ist, an Gold und Silber, gehört wem? Jehova. Sagt er, nee, das ist mein Tisch. Das ist mein Tisch. Das gehört jetzt mir. Ich vergrabe es in meinem Haus. Und da kann Gott nur mit Gericht kommen. Nur mit Gericht über das Ganze, über dieses Haus. Und ja.
Wir haben ja von. Entschuldigung, soll ich?
Ja, ja.
Ich wollte noch zurückkommen auf Detlefs Frage. Der hatte ganz am Anfang gefragt, dass alle da gesteinigt wurden aus der Familie Achans oder aus dem Haus. Und man könnte sich ja die Frage stellen, was hätten sie tun können, damit sie nicht von diesem Gericht betroffen gewesen wären. Sie hätten nämlich aus diesem Haus Achan hinausgehen müssen und es vielleicht jemandem sagen, da ist jemand, der hat etwas vergraben im Zelt, ich mache da nicht mit, das ist nicht richtig. Also sie hätten das Haus verlassen müssen, dann wären sie von dieser Sache verschont geblieben. Aber weil sie halt Mitwisser waren, wie heißt der Spruch? Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen.
Martin, gleich. Das ist das System Rottekoa. Martin.
Ja, ich wollte auch noch sagen, eben bei dieser Brüdergruppe, oder? Die schließen so, sogar Gläubige aus, so exkommunizieren. Oder? Das ist ganz schlimm. Und dann hier, ist es auch hier im Vers 13, stehe auf, heilige das Volk und sprich, heiliget euch auf morgen. Ja, eben, das ist vielleicht, sie müssen sich wieder heiligen, absondern, vielleicht auch dieser lange Bericht, bis sie da den gefunden haben, der Böses getan hat, den Achan, eben das ist auch heiligen, oder? Sie müssen das Böse raus tun, oder? Absondern, Heiligung, oder? Also wir sind ja heilig in Christo, aber wir müssen uns auch praktisch heiligen. Wir können nicht Politik machen. Das in Christ, das ist das geht nicht. Oder eben mit weltlichen, ebenso in weltlichen Gemeinschaften mitmachen, oder? Wir haben schon Freiheit, wir haben aber eben, man kann das wieder für das Fleisch, oder? Dann wie Galaterbrief wieder so hineinkommen, oder? Das haben viele Christen auch Probleme, die machen damit, aber das kommt nicht gut. Und so eben Heiligen, sie müssen sich absondern, also diesen Mann absondern.
Es braucht halt manchmal zivil Courage. Nicht die Familie hat gestohlen, aber ich glaube, Andi hat schon gesagt, die Familie war ein Mitwisser. Aber es hat nur ein Mann gestohlen. Und wenn ein Mann stiehlt, muss er wissen, er schädigt seine ganze Familie. Ich habe heute Nachmittag einer Frau zugehört, die hat gezeigt, wie Straftäter in der Schweiz ihre Kinder empfangen dürfen im Zuchthaus. Wer ist jetzt eigentlich gestraft? Es ist unglaublich, wenn ein Vater Dieb wird oder irgendetwas stiehlt, 3, 4, 7, 10 Jahre ins Zuchthaus muss und seine Kinder müssen ihn besuchen im Gefängnis. Und so sieht man, wenn ich etwas Böses mache, die ganze Familie leidet. Und was natürlich Israel und damit wir lernen müssen, ist dieses Verfahren, um den Schuldigen zu finden mit diesem Los, das fährt jedem ein. Das fährt jedem ein. Also wenn ihr heute eine Polizeisirene hört, oder, dann denkt ihr, oh, da ist irgendetwas los. Das redet zu einem. Das redet zu einem. Und diesen Lerneffekt mussten sie hier durchgehen. Das war dann nicht einfach. Oder meint ihr, Steine werfen auf einen Menschen sei so eine lockere Sache? Und darum hat Gott genau gesagt, wenn Todesstrafe, dann müssen diejenigen, die es gesehen und überführt haben, die ersten Steine werfen. Damit wurde beinahe absolut ausgeschlossen ein Fehlurteil, denn wer wirft gern einen Stein auf den Kopf, zum Beispiel einer Frau?
Und auch sehen wir im Vers 13. Du wirst vor deinen Feinden nicht zu bestehen vermögen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte hinweg tut. Und dann sehen wir dann das nächste Mal noch, dann das Prozedere, das da gegangen ist. Und ich denke auch bei Sünden, die bei uns sind, persönlich oder auch vielleicht falschen Lehren, die vorhanden sind, von denen man eigentlich wüsste, man kann das nicht irgendwie sagen, ja, das machen wir dann eben nächstes Jahr oder dieses Jahr machen wir jetzt einmal das nicht und dann erst nächstes Jahr oder in einem halben Jahr, sondern das ist etwas, das muss sofort geschehen, oder? Denn du wirst vor deinen Feinden nicht zu bestehen vermögen. Also wenn wir Sünde auf uns haben, das wissen und das nicht wirklich erkennen und bekennen, vielleicht braucht es noch ein ganz wenig Zeit, um sich da wirklich die Tragweite klar zu sein, aber das muss sofort geschehen, oder? Und ihr sollt am Morgen herzutreten, nach euren Stämmen. Also, Das ist dann nicht irgendwie noch, ja, man kann das so vierteljährlich dann mal so in Globo machen. Oder? Einfach, dass man so als kleine Anwendung.
Vielleicht auch noch mal eine kleine Anwendung. Also wenn wir, du hast jetzt das Wort Bekennen gesagt, wenn wir nur das blöde Wort Buße endlich vergessen würden, das sagt so nichts aus, das so falsch in den deutschen Bibelübersetzungen im Neuen Testament. Jede Stelle ist grundsätzlich falsch. Mit Buße geht gar nichts. Ich muss bekennen und umkehren. Ich muss bekennen. Und dann sieht man, das geht nicht so locker vom, man muss Buße tun. Nee, nee. Ich kann mit nichts bezahlen, sondern ich muss es bekennen.
Ich würde noch ganz kurz das ergänzen, was hier geschieht für Israel, eben den Bösen hinauszutun und zu strafen. 5. Mose 13 hatte ich ja schon anfänglich zitiert. Ich lese jetzt mal den Teil vor, der ganz interessant ist. Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib deines Bruders, deines Busens und so weiter, also alles vertraute Leute, sagt, lass uns gehen und anderen Göttern dienen und so weiter, so sollst du ihm nicht zu Willen sein und nicht auf ihn hören, dein Auge soll es seiner nicht schonen und du sollst dich seiner nicht erbarmen noch und verbergen, sondern du sollst ihn gewisslich töten. Und jetzt kommt's, deine Hand soll zuerst an ihm sein, ihn zu töten, danach die Hand des ganzen Volkes. Das zeigt auch, wie wenig leichtfertig das gemacht werden darf. Ob sie es jemals gemacht hatten, ist eine andere Frage.
Fragen wir das nächste Mal. Ich sage jetzt mit Vers 16 fort. Wenn ein Bruder nicht mehr Gebet hat,
das Mikrofon offen. Okay. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dieses so ernste, heilige Kapitel lesen durften und wieder gesehen haben, wie du zu jedem einzelnen Herzen von uns redest. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dazu geführt werden, alles vor dir aufzudecken und zu bekennen, damit du vergeben kannst. Und dafür danken wir dir. Amen.
Amen.
Und für alle Geschwister eine gute Nacht, schlaf gut und den Leidenden. Ja, das, was wir gesehen und gesagt haben. Alles Gute.